Der Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Herzlich willkommen zu Los Vojos bei unserem kleinen Familienpodcast. Denn bevor ich mich zumindest in eine kleine Sommerpause nach Spanien verabschiede,
der feine Herr,
werden die nächsten beiden Folgen zumindest getränkemäßig spanisch, obwohl mir fällt gerade auf, Los Vojos, das war ein
Mexiko, mexikanische
Burger bei McDonald's. Wir müssten auch eigentlich mal eine Folge machen über die schlechtesten Werbesprüche, Werbemusiken und Werbesprüche.
Oh, da werden wir aber wahnsinnig.
Da werden wir auf...
Oh, aber da gibt es noch ganz viel, aber da gehe ich voll mit. So, was kriegen wir denn heute?
Beim Edeka. Soll ich noch mehr Markennamen eigentlich sagen? Wir haben keine
Aufsicht.
Gibt es aber auch bei anderen Discountern wie Aldi und Lidl. Nee, dieses Bier hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Es sind nämlich auch spanische Wochen bei mir im Edeka. Cervezas, mein Spanisch ist zu schlecht, um 1906 auf Spanisch zu sagen. Ein spanisches Bier aus, was stand hier denn? Hijos de Rivera, keine Ahnung.
Siehste wohl, schenk ein.
Coruña, España.
Coruña, La España hier.
Machst du das?
Wei, warm ist es auch.
Und
ja, mit der Zähne aufgemacht.
Wir wollen in dieser Folge jede Menge Aktuelles besprechen, aber bevor wir das machen, müssen wir eine Sache, die bei uns aus der Community aufgekommen ist, nochmal besprechen, therapieren und verarbeiten. Denn der wunderbare Josef, ein ganz fleißiger Hörer der ersten Stunde, hat im Nachklang und Nachgang zu unserer Sporthymnenfolge von vor ein paar Wochen mich angeschrieben auf unserer Facebook-Seite, wo ihr uns sehr gerne natürlich ein Like oder ein Kommi hinterlassen könnt, und hat gesagt, er hat die schlimmste aller Sporthymnen aller Zeiten gefunden. Ich kannte sie nicht. Ich habe dir gesagt, wir brauchen diesen Hook.
Oh, das ist diese ganz, Hook ganz schlimm.
Unbedingt. Du hast gesagt, du kanntest sie schon.
Ja.
Es geht um den FSV Frankfurt. Und vielleicht erstmal, bevor wir mehr dazu sagen, kann jeder unserer zwei Hörer, die sich den Podcast anhören, die erstmal vielleicht wirken lassen, würde
also,
ich sagen.
Also, nee. Wir müssen das kurz einordnen, bevor das passiert. Also, das ist wirklich das schlimmste Verbrechen, was an der Musik wirklich unternommen wurde, sozusagen, oder geschehen ist. Also der FSV Frankfurt hat damals, ich glaube, die waren vierte Liga, fünfte Liga, die waren wirklich richtig schlecht unterwegs und haben sich gedacht, wir machen eine Hymne und haben sich überlegt, ja, was für Hymnen gibt's denn so, an denen wir uns orientieren können? Sind ja schon ein paar. Da haben sie sich aber nun direkt auch eine ausgesucht, wo man sich am besten nicht so richtig ranwagt, nämlich Purple Rain von Prince. Und haben dann gesagt, gut, da knallen wir doch jetzt mal unsere eigene Hymne drauf. Und dann haben die das auch nicht von einem Profi machen lassen, sondern wirklich frei nach dem Motto, reim dir oder ich fress dir, wirklich. Und das Ganze dann noch drauf gedroschen auf die Melodie. Und das ist einfach von vorne bis hinten wirklich ganz, ganz furchtbar. Also Leute, 13 Sekunden jetzt, blutende Ohren.
Triggerwarnung.
Ja.
In vielen Podcasts höre ich das immer, jetzt wird sexuelle Gewalt oder psychische Gewalt beschrieben, ja. Wer wirklich Musik
True Crime Podcast, aber genau. Wir sind Musikpodcast. Schlimmeren Trigger gibt es nicht als den.
60 Sekunden, wer da zart beseitet ist.
Tausend Stimmen singen unseren Gesang. FSV.
So, pass auf. Das ist schon schlimm.
Das ist wirklich eisenhart.
Das ist schon schlimm. Und das ist ja nur die Hook, also nur der Refrain. Aber die, also wie die dann später auch noch textlich und reimerisch unterwegs sind, ich habe noch mehr Beispiele. Also guck mal hier.
Wir schauen niemals nach unten.
Oh. Dafür ist es gut gesungen. Schlecht
wir schauen
gereimt,
niemals nach unten. Und dann geht's immer so weiter.
Champions League, Europa Cup und was kommt dann? FSV, FSV.
Champions League und was kommt dann? Es macht auch inhaltlich keinen Sinn.
War der FSV jemals irgendwo höher als die vierte Liga?
Der FSV war nie Bundesliga, nirgends. Das höchste der Gefühle war, glaube ich mal, die zweite Liga, aber auch gleich sang- und klanglos wieder runter. Also das war schon wirklich, muss man sagen, da hat sich ein Club auch mal, also wenn wir es positiv ausdrücken, nicht so besonders ernst genommen und gesagt, ach komm schon, wir sind der FSV Frankfurt, wir haben dicke Eier, wir nehmen Purple Rain, wir reden von der Champions League. Wie gesagt, ernst genommen hat das hoffentlich keiner, aber Das Ding ist sogar, mutig. Also es ist sogar in Spanien, gab es Sendungen darüber in Brasilien, the worst cover ever heard, bla bla bla. Und dann haben die natürlich ganz viele englische Covers und das Ganze gibt's auf Spanisch in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Egal, wo du worst cover of all time eingibst, kommt dieses Ding. Also es ist über, wirklich weit über die deutschen und sogar europäischen Grenzen hinaus als schlimmstes Cover aller Zeiten und größte Frechheit musikalischer Art bekannt.
Ich glaube, Josef hatte auch gesagt, es war im Nachgang zur Coverfolge und zur Sportfolge, fällt mir gerade auf, weil das ist natürlich tatsächlich so furchtbar, dass man eigentlich sagen muss, das ist wirklich ein absolutes Verbrechen an der Menschlichkeit.
Ist es, aber es hat natürlich auch eine große Bekanntheit gebracht für den FSV.
Und hat es was gebracht?
Nein, natürlich nicht. Sportlich nein.
Dann lass uns noch über zwei, drei andere aktuelle Sachen sprechen. Einmal über dieses Bier, was nicht besonders ist, muss man sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es wieder 45 Minuten geschüttelt in meinem Rucksack hergeradelt habe.
Ja.
Das kann natürlich auch sein. Ich wollte noch eine Musikempfehlung geben, denn ich hatte meinen persönlichen Freedom Day. Ich war in Stuttgart im LKA Longhorn, einem Club bei Kadaver und Graveyard, einem Konzert. Kadaver ist auch bei uns auf der Playlist, eine sehr, sehr gute Band. Interessanterweise sind zu dritt gestartet, sind jetzt zu viert. Soweit ich das erkennen kann, als halbmusikalischer Laie, sich mir dieser Sinn nicht erschlossen, warum man wen dazu holt für Songs, die man zu dritt geschrieben hat und bisher auch live zu dritt gespielt hat, die zu viert zu spielen, habe ich nicht verstanden, aber sie hatten eine super Vorband, Graveyard, mit der ich mich ein bisschen beschäftigt habe und da würde ich gleich mal einen Song bei uns auf die Liste tun.
Was genau meinst du jetzt mit persönlichem Freedom Day? Das war so ein...
Ja, es war das erste Konzert, da wäre ich jetzt gleich dazu gekommen.
Ach so, okay.
Bei dem es wirklich so voll war, dass es mich gestört hat. Also was heißt gestört? Es hat mich nicht gestört, aber es war zum ersten Mal so, dass man das Gefühl hatte, die ganze Zeit kommt wieder jemand an einem vorbei, man wird angerempelt, man wird mit Bier ein bisschen bekleckert und so. Und das hatte ich so tatsächlich seit Corona, ehrlich gesagt, noch nicht, dass es so drängelig in einem relativ großen Club war. Und da dachte ich, das ist schön. Hat mich gefreut.
Hat dich gefreut, okay, sehr gut.
Ja, also deswegen war ich sehr, sehr zufrieden, dass es so war. Und dann müssen wir natürlich über wahrscheinlich das größte Thema der Metal- und Rockszene momentan sprechen. Das neue Metallica-Album.
Ja.
Ich war bei der Preview, der World Preview, das muss man ja Metallica lassen, ne? Die sind ja, egal was man von ihnen hält, sie haben ja immer eigentlich ganz coole Aktionen irgendwie im Petto und hatten weltweit in, ich weiß nicht wie vielen Kinos, ich glaube in Hannover war es alleine, in Zweien, haben sie das neue Album in so einem Kinosaal gespielt, immer ein bisschen ein paar Storys zu den einzelnen Songs dazu. Dann natürlich
ganz viel Schwarz-Weiß-Geflimmer.
Ja, und was natürlich richtig geil war, im Astor, das ist so ein, ja, kann man sagen, Nobelkino in Hannover, für Leute, die es nicht kennen, ist das eine Kette, ja, ne?
Doch.
Ist eine Kette, genau. Dann in so einem richtig fetten Saal mit so einem fetten Soundsystem, das war natürlich mega geil. Alleine vom Sound war das schon Erlebnis.
Genau, das war am Vorabend, ne, bevor es rausgekommen ist. Am 13. War diese Kinogeschichte, am 14. ist es rausgekommen. 72 Seasons, wir haben ja alle lang gewartet. Unser ganzer Podcast ist ja in der Wartezeit erst entstanden. Und ich hatte ja damals, als sie das Vorgängeralbum Hardwired to Self-Destruct rausgebracht haben, war es ja die längste Wartezeit ever, die jemals Metallica-Fans auf ein Album warten mussten. Die hatten ja vorher eigentlich immer alle 4 Jahre fest. Und auf Hardwired to Self-Destruct mussten sie 8 Jahre warten. Haben 8 Jahre kein Album gemacht. Also Lulu zählt nicht, weil das war schlimm. 8 Jahre kein Album gemacht und die Fans waren schon echt richtig, das war heftig. Und damals haben sie ja auch diese Aktion gemacht. Das machen sie ja wirklich immer vor einem Album. Damals haben sie gesagt, pass auf, das muss man ja auch mal wieder sagen. Deutschland ist der zweitwichtigste Markt auf der Welt für alle Musiker nach den USA.
Ist das so?
Ja. Deutschland ist der zweitgrößte Markt. Metallica haben auch in den USA am meisten gespielt und danach in Deutschland. Also
okay, das wusste ich nicht.
Weitaus viel öfter als in England zum Beispiel. Also der deutsche Markt ist der zweitwichtigste Musikmarkt für egal welche Band, egal auf Rock oder Pop, egal wo. Und deshalb kommen die hier auch immerhin. Rob Trujillo zum Beispiel, der war ja auch bei diesen Previews von den Kinos in Berlin in einem Kino.
Ach echt? Mhm. Das habe ich nur bei Insta gesehen, dass er zuerst hinten irgendwo drinnen stand.
Ja, ne? Und dann war der plötzlich da. Stell dir mal vor, du sitzt im Kino, findest das geil, feierst das ab und plötzlich steht Rob Trujillo.
Ich hatte ja die Hoffnung, weil sie gesagt haben, Surprises oder Special Acts oder sonst was, was tatsächlich sehr dünn war, weil Metallica am Ende nur angekündigt hat, dass es irgendwie nächstes Jahr das gleiche mit irgendeinem Livestream von einem Konzert oder zwei Konzerten. Genau, wie lame ist das?
Ja.
Wenn sie eh auf Tour sind.
Genau.
So, aber ich hatte ja die Hoffnung, vielleicht gibt's
ist
ja
einer
jemand,
da.
Ist einer in Hannover im Astor.
Und aber so war es ja damals bei mir, dass Metallica damals gesagt haben, wir kommen zur, wenn es rauskommt, kommen wir alle Mann nach Deutschland und machen das so, einer kommt in den Norden, einer geht in den Süden, einer geht in den Osten, einer geht in den Westen. Teilen sich auf. Und haben damals gesagt, wir gehen zu den Radiosendern, die am meisten für Metallica Werbung machen oder am meisten Metallica spielen. Und wir haben damals uns überhaupt keine Hoffnung gemacht, 2016, weil sowas ist damals immer an die großen Öffentlich-Rechtlichen gegangen, egal ob die viel gespielt haben oder nicht, hat am Ende immer NDR2 bekommen zum Beispiel. Und du hast ja gerade im Norden, was Radiomärkte angeht, das ist der härteste Radiomarkt neben oder nach Berlin, der im Norden, ne? Weil du hast hier sehr viele große Radiosender, unter anderem eben den NDR. Dann hast du mit FFN und Antenne zwei Radiosender, die zu den Top 5 größten Radiosendern in Deutschland gehören. Und deshalb haben wir uns keine Hoffnung gemacht und bekamen irgendwann einen Anruf vom Management von Metallica, dass Kirk Hammett zu uns kommt, weil wir eben mit Abstand am meisten über Metallica gesprochen haben und Metallica auch gespielt haben. Und zwar eben nicht nur Nothing Else Matters, sondern eben auch mal die härteren Sachen und auch eine neuere Sachen. Und er war damals ja bei mir im Interview, haben wir schon öfter mal erzählt. Erzähle ich immer, wann ich kann, weil es ist eine der schönsten Geschichten, die ich hier erlebt habe. weil es einfach auch so cool war, weil er auch so viel Spaß gemacht hat und weil er auch so viel Bock hatte einfach. Und ich habe ihn ja damals gefragt direkt, müssen wir jetzt wieder so lange auf ein neues Album warten? Nein, auf keinen Fall, das war nur eine Ausnahme, lalala. Das nächste Album kommt auf jeden Fall schneller. So, hat er recht gehabt, aber auch nur knapp. Ne, weil es sind jetzt fast 7 Jahre gewesen, zwischen also 6,5, wenn man fair ist.
Und damals hat er, war dann ja fürs Fernsehen hier, da hatten wir ja ihn auch interviewt.
Genau.
Und da hat er ja, glaube ich, dann erzählt, dass ja das auch nur so lange gedauert hat, weil ja all seine Riffs irgendwie verloren
gegangen sind. Das war aber für dieses jetzt, für 70 Seasons.
Nee, für dieses hat er wieder welche.
Nee, aber da ist sein Handy ja verloren gegangen.
Ach, okay, ich dachte, das wäre beim, da, weil...
Nee, da sein Handy ist weg gewesen und da wären ja angeblich alle Riffs drauf gewesen, bla bla.
Weil bei diesem hat er jetzt erzählt, kommen wir gleich zu, dass der eine Song wäre ihm morgens beim Aufstehen, wäre ihm direkt dieses Riff eingefallen und sonst was. Aber ich dachte, das wäre die Ausrede gewesen, warum es beim letzten Mal so lange gedauert
hat. Nee,
das
ist die Ausrede, warum es diesmal so lange gedauert hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir mögen Kirk Hammett gerne, wir mögen Metallica gerne, aber dass das diesmal so lange gedauert hat, das versteht kein Mensch. Also klar, ne, dein Handy ist weg, da sind alle Riff-Ideen drauf, musst du erstmal wieder neu ansammeln. Gut, das hatten sie dann aber auch schon vor Corona längst gemacht. Dann kam Corona, wo ich sage, ist erstmal keine Ausrede dafür, nicht ein Album zu machen. Eher im Gegenteil. Haben alle anderen Bands ja dafür genutzt, neue Musik zu machen. Wie viele Alben sind rausgekommen während und nach Corona, weil die Bands nichts anderes tun konnten, als Musik zu machen. So, dann klar, du hast James Hetfield, der musste nochmal in Rehab. Und
der hat
noch mal
Corona für was anderes
genau
genutzt.
Genau. Auch okay.
Hat sich, glaube ich, auch scheiden lassen, ne, wenn ich es richtig
alles,
sehe.
Alles also Mögliche. Aber trotzdem musst du doch sagen, so, dann hieß es, ja, wir haben jetzt ein Jahr gebraucht, um auszusortieren, welche Songs, die sind alle gut, welche Songs kommen mit drauf. Puh, schwierig. Also, ich finde, 7,5 Jahre waren wirklich, wirklich dolle lang. Und es hätte ein bisschen schneller gehen können.
Naja, man sagt ja auch immer, Kreativität entsteht ja auch unter Druck. Und ich glaube, wenn Metallica eins nicht hat, dann ist es Druck. Also,
das ist wohl
das
wahr.
Das ist wirklich eine der Bands, die wahrscheinlich am wenigsten darauf angewiesen ist, neue Songs zu machen. Die könnten auch einfach so auf Tour zu gehen. Und ich glaube auch, diese, wie sagt man, Millionärs-Egos, die haben so viele andere Freizeitbeschäftigungen. Wenn man, also mich würde mal interessieren, wenn man sagt, wir haben ein Jahr gebraucht auszusortieren, an wie vielen Tagen die wirklich gemeinsam da gearbeitet haben. Lass es 2 Wochen gewesen sein.
Höchstens.
Ne? Also deswegen, aber
von Kirk wurde ansonsten viel gesurft, viel gekifft auf jeden Fall auch und sich mit Horrorfilmen beschäftigt.
Hundertprozentig. Was ich ganz spannend fand, war, dass viel von diesen Sachen, die da dann irgendwie bei dieser Premiere, ne, das war wirklich ein Song, kurz eine Anmoderation, manchmal von allen 4, manchmal auch nur von 2, die Haupt ja, Songwriter bei dem Song waren, wie sind irgendwelche Parts entstanden, woran haben sich orientiert etc. Was ich wirklich ganz spannend fand, war, dass sie das erste Mal angeblich wirklich nur von den Riff-Ideen her gedacht haben. Also sonst hätten sie immer gesagt, okay, wir brauchen noch eine Ballade, wir brauchen noch einen schnellen Opener, wir brauchen noch das und das und haben dann sozusagen die Riffs dazu so ein bisschen hinsortiert. Jetzt ist es angeblich so gewesen, dass sie das erste Mal gesagt haben, scheiß drauf, wir nehmen einfach die geilen Riffs, die wir haben, unabhängig davon, ob eine richtige Ballade dabei ist, ob ein schneller Song ist, lass einfach gucken, was entsteht.
Das finde ich auch cool.
Genau, und ich muss sagen, also um das vielleicht hier an dieser Stelle, bevor wir jetzt in den Deep Talk über das Album gehen, ich muss sagen, ich hatte ja vorher schon mal gesagt, als ich die ersten Singles gehört habe, ich finde diesen Sound geil. Also die letzten modernen Alben, auch Hardwired to Self-Destruct und die Death Magnetic, die waren für mich so ein bisschen steril überproduziert, also alles super. Ne, nicht wie Sank, so das Gegenteil von Sank Enger, wo man das Gefühl hat, Grobi sitzt in der Sesamstraße und haut irgendwie auf seine Mülltonne. Ne, so irgendwie das Gegenteil. Aber es war mir ein bisschen zu steril. Und jetzt bei diesem Sound irgendwie, der mich sehr an Reload und Load erinnert, irgendwie so sehr warm, sehr voll, sehr rockig, das war einfach mega, ne? Die Premiere mit diesem geilen Sound im Kino mit der Lautstärke, und das war auch so ein, es gibt so neue Kinos, ich weiß gar nicht, was da besonders ist, aber so ein Intro war da noch für die Kinofilme, wo man dann irgendwie hinten rechts kommt, das Flugzeug fliegt über deinen Kopf und so. Das war schon ziemlich geil. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist es sehr, sehr gelungen, sehr, sehr rund.
Also ich würde ganz gern kurz noch auf darauf eingehen, dass du hast ja gesagt, also es geht viel um die Riffs, aber sie haben ja schon auch doch noch ein Thema gefunden dafür, für 72 Seasons, und haben es auch deshalb so genannt, sollte eigentlich erst anders heißen. Und wir können ja mal James Hetfield uns anhören, wie der das beschreibt.
72 Seasons is basically the first 18 years of your life. How do you evolve and grow and mature and develop your own ideas and identity of self after those first 72 seasons?
Das ist nämlich relativ deep, worum es da geht. Also es, ne, die ersten 72 Jahreszeiten sind die ersten 18 Jahre deines Lebens oder unseres Lebens. Und da geht es darum, wie dein Selbstbild auch geprägt wird. Ne? Das Konzept, was von den Eltern gesagt wurde, wer man ist. So, ne? Und darum geht es darin. Und das ist relativ heftig, wenn man sich damit mal beschäftigt mit den Inhalten. Da musst du als Eltern jetzt in meinem Fall auch schon mal sagen, so, kein Druck, aber du kannst schon richtig viel verkacken in den ersten 18 Jahren, was dieses Kind dann sein Leben lang ausbügeln muss, wenn du nicht aufpasst.
Also das war auch da vor Ort immer wieder irgendwie der rote Faden dieser ganzen Songs, immer wenn Hetfield gesprochen hat, der tatsächlich ja offenbar irgendwie, also ich habe mich damit mit Hetfield und seinem Privatleben nie so wirklich beschäftigt, aber das, was ich jetzt irgendwie rausgehört habe, ist ja, dass diese Frau, warum auch immer, bei all seinen Krisen an seiner Seite war, seine Ehefrau, und jetzt wirklich dann nach 25 oder 30 Jahren gesagt hat, nee, jetzt reicht's. Und der tatsächlich, ist ja ganz klar, irgendwie in so einer Lebenskrise ist. Und es ging ganz viel darum, dieses irgendwie so nach dem Motto, egal wo ich hinrenne, ich bin selber schon da mit meiner dunklen Seite meines Egos. Es gibt irgendwie einen Song, ich krieg jetzt leider nicht mehr zusammen, welcher es war, der darum geht, wie es eigentlich ist, wenn du von Tour nach Hause kommst, immer angehimmelt wurdest, ne, dir praktisch der Arsch gepampert wird, du dich um nichts kümmern musst, und auf einmal stehst du deiner Familie, deinen Verwandten gegenüber und diesen Bruch irgendwie, ne, du bist zu Hause halt nicht der Superstar, sondern hier, ne, räum mal die Geschirrspülmaschine ein oder was auch immer,
ja.
Dass das natürlich dann irgendwie für jemanden schwierig ist, ne, also man muss das jetzt auch nicht überhöhen, das sind natürlich Luxusprobleme, aber es ist ja trotzdem eine spannende Frage, finde ich, sich damit zu beschäftigen, wie würde ich, also ne, man ist ja auch als normaler Mensch verschiedene Rollen in seinem, ja, Leben, ne, und wenn man eine Woche, was weiß ich, mit seinen Jungs auf Malle war und kommt nach Hause, dann kenne ich das in einer anderen, also nichts, aber da möchte ich nicht wissen, wie es ist nach 2,5 Jahren auf Tour und diesem Wahnsinn und diesem Zirkus, der sich um dich dreht, und du kommst irgendwie nach Hause und auf einmal geht der Uhrzeigergefühl rückwärts, so. Ja. Also deswegen, das sind finde ich sehr, sehr spannende Fragen und also interessante Songs.
Das muss man ja generell Metallica einfach lassen, dass die ja immer sehr authentisch auch mit ihrem Leben umgegangen sind und das eben auch in ihre Musik mit reingepackt haben. Also zum Beispiel James Hetfield, wo wir gerade über ihn gesprochen haben, Until It Sleeps, was sie damals gemacht haben. Es geht ja um den Tod seiner Mutter. Die ist ja mit 16, als er 16 war, an Krebs gestorben. Und das ist sicherlich auch was, was ihn sehr beeinflusst hat und eben auch in diese 72 Seasons reinfällt neben, ne? Weil er war 16, die ersten 18 Jahre des Lebens, um die es geht. Und das ist etwas, wo er sein Leben lang dran zu knabbern hatte, ne? Und ich kann mir vorstellen, Hosentaschenpsychologie, ne, die Mutter, die ihn in Anführungsstrichen natürlich verlassen hat, der natürlich nicht freiwillig, aber die dann plötzlich nicht mehr da war, jetzt die Frau, die auch irgendwie jetzt geht, wo man auch sagen muss, bei allem nötigen Respekt auch nachvollziehbar, ne, wenn er wirklich, ich meine, entweder ist er auf Tour oder in Rehab, das ist hart, das kann ich mir wohl vorstellen. Aber dass die das wirklich immer sehr authentisch und sehr gut in ihrer Musik verarbeiten, das merkt man eben auch in diesem Album.
100 Pro. Und Fun Fact, wo du gerade das gesagt hast, dies mit diesen 72 Seasons. Ich habe neulich gelesen von einem Psychologen, der gesagt hat, die ersten 18 Jahre deines Lebens fühlen sich genauso lang an wie der Rest.
Ach krass.
Ja. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, kommt das hin. Wenn man mal drüber nachdenkt, wie man so als 4-, 5-, 6-Jähriger die Tage von seinem Adventskalender, ja, wie lange das gedauert hat, bis man irgendwie bei Weihnachten war,
ja,
das war ja gefühlt irgendwie ein halbes Jahr, ne? Also das hat sich ja gezogen,
das stimmt,
ein Kaugummi.
Und so, später geht alles viel zu schnell.
Und genau, jetzt gucke ich irgendwie, ich bin ja selbstständig und wenn ich meine Rechnungen schreibe, deswegen habe ich diesen Effekt immer, dass ich dann irgendwie Daten aufschreibe, dann denkst du, alter Scheiße, ich schreibe jetzt gleich schon wieder irgendwie Rechnungsdatum 1.6. Und gefühlt ist gerade Silvester vorbei.
Ja.
Und in dem gleichen Artikel stand aber, lustiger Tipp, ein Buchautor hat gesagt, man kann die gefühlte Zeit dieser zweiten 18 Jahre sozusagen verlängern, indem man sich mit vielen neuen Sachen beschäftigt.
Okay.
Also Sachen machen wie Fallschirmspringen oder unspektakulärer ein Töpferkurs oder also einfach Sachen, die man noch nicht gemacht hat, weil das genau dieser Effekt dieser ersten 18 Jahre ist, dass man natürlich immer was Neues macht,
ja,
und deswegen irgendwie das Gefühl hat, diese Eindrücke, die prasseln so auf einen ein. Und ich merke es bei mir selber, wenn ich irgendwie eine Woche das Gleiche mache, ins gleiche Büro gehe, denkst du so, zack, wo ist diese Woche eigentlich hin? Wenn du im Urlaub bist, die Woche geht auch schnell um, aber ja, wenn du drauf zurückkommst, denkst du, ich bin 3 Monate weg, obwohl ich 5 Tage oder 7 Tage weg bin, weil du einfach so viel erlebst in dieser Zeit.
Das stimmt.
Ja, aber so viel auch zur Hosentaschenpsychologie aus der Süddeutschen Zeitung. Aber ich fand das einen sehr spannenden Punkt, weil dieses 18, die 72 Seasons, das passt dazu natürlich sehr.
Und ich muss sagen, ich habe einen sehr, für mich selber sehr verstörenden Vergleich in den letzten Wochen und Monaten machen müssen, in Anführungsstrichen. Und zwar zwischen Metallica und Nickelback. Da wäre ich im Leben normalerweise nicht drauf gekommen. Aber
jetzt bin ich gespannt, wie du mich da reinholst.
Pass auf. Nickelback haben es ja sonst immer so gemacht, dass sie ihre Alben halb und halb gemacht haben. Die haben eine Hälfte das gemacht, worauf sie Bock hatten, und eine Hälfte das, wo sie wussten, damit kommen sie ins Radio. Das haben die schon immer so gemacht und sind damit super erfolgreich gefahren. Aber die Songs, die fürs Radio waren, waren eigentlich immer die Kackdinger. Die mochte ich nie. Und wenn man sich dann aber mal mit Verstand ein paar Alben angehört hat, die anderen Songs fand ich richtig gut. So, und jetzt haben ja Metallica, siehst du, ich krieg sie schon die ganze Zeit durcheinander. Nickelback, das ist mir selber peinlich, Nickelback ein neues Album rausgebracht, was wirklich gut ist. Und zwar, wenn man sich zum Beispiel San Quentin anhört, hat man das Ding, dass man sagt, ey, das ist ein echt guter Metallica-Song, den die da gerade gemacht haben von Nickelback. Der klingt,
muss ich reinhören.
Der klingt, pass auf, das ist gar kein Problem. Ich spiele dir den nochmal ganz kurz an. Aber das ist so eine Sache, wo ich habe sofort gedacht, das ist eigentlich die Mucke, die Metallica machen müssten, als ich St. Quentin von Nickelback gehört habe. Pass auf, so klingt er. Er klingt sogar wie James Hetfield.
Ist der nicht schon auf unserer Playlist?
Ja, natürlich. Ja. Es fehlen noch ein paar Years. Und dann ist es das aber auch. Das ist, der Sound ist so, der Gesang ist angelehnt, das klingt wie ein echt gutes Metallica-Album. Und umgekehrt, und damit kommen wir jetzt zu meiner Bewertung dieses Albums, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand die Singles, die sie ausgekoppelt haben, allesamt nicht so geil.
Echt?
Nee. Also was heißt allesamt? Ich fand 72 Seasons ganz gut. Aber die ersten beiden, die sie rausgebracht haben,
Lux Eterna und
ja,
der
Lux Eterna fand ich überhaupt nicht geil, also wirklich gar nicht geil, weil das klang für mich wirklich nur, das hätte jede Schrabbel-Metal-Band machen können und das klang für mich überhaupt nicht so, als wären das jetzt Metallica gewesen. Das war für mich einfach, also es hat mich überhaupt nicht bekommen. Und wenn man sich aber jetzt dieses Album dann, als es dann rausgekommen ist, nochmal angehört hat, da haben wir natürlich hier bei uns auch stündlich einen Song gespielt und da waren wirklich ein paar dabei, die haben mir echt gut gefallen. So, also es war nämlich eben dieser umgekehrte Nickelback-Effekt. Aber Lux Eterna zum Beispiel mochte ich überhaupt nicht. If Darkness Has a Sun war okay. Screaming Suicide fand ich auch nicht gut. Und dann 72 Seasons war, glaube ich, die vierte, die sie ausgekoppelt haben. Die fand ich schon ganz gut. Aber ich fand quasi alles andere, was sie nicht ausgekoppelt haben, tatsächlich besser.
Okay, das ist lustig, weil bei mir ist es, da sieht man, wo wir matchen und wo nicht.
Wir matchen eigentlich nie, bei uns ist es immer alles umgekehrt.
Nur bei den Drinks.
Ja.
Bei mir war es wirklich fast komplett umgekehrt. Ich muss sagen, wenn man mir dieses Album vorlegt und sagt, welche vier Songs hättest du ausgekoppelt, welche sind deine Top-Songs?
Genau
hätte
die?
Hätte ich, glaube ich, genau die genommen.
Boah.
Ich finde den You Must Burn, das ist der so ein bisschen wie Sad But True klingt, so ein Stampfer ist das. Den fand ich auch noch ganz cool, aber so von dem, ne, ich habe es jetzt 3, 4, 5 Mal die letzten Tage komplett durchlaufen lassen, sind es immer die ausgekoppelt haben. Und dann lass uns doch gleich, ich würde 72 Seasons bei uns auf die Playlist legen, auch wenn das keine Überraschung und nichts ist, was wahrscheinlich unsere Hörer nicht gehört haben, aber einfach mit der Begründung, dass, da kommen wir vielleicht gleich bei den Fuck 4 auch noch dazu, dass es für mich wirklich der beste Song ist, den Metallica, glaube ich, seit dem Black Album geschrieben haben.
Boah! Das ist halt auch vielleicht einfach deshalb, da hört man ja auch ein bisschen, wo sie herkommen.
Ja, und ne?
Das
aber
ist doch mal
ist
so eine Reminiszenz an früher.
Genau, aber er hat auch viele Wendungen, er hat irgendwie, also ne, das ist jetzt nicht das bei Lux Eterna oder wie auch immer man dieses komische Wort ausspricht.
Den mochte ich wirklich überhaupt nicht.
Genau, aber der ist ja auch sehr simpel, schnell, einfach. Und bei dem anderen, bei 72 Seasons, hast du ja irgendwie noch viele Wendungen, das baut sich so ein bisschen auf. Lustig fand ich, ob es dann auch so ein bisschen, wie sagt man, Legenden, Mythenbildung darum um den Song ist, aber Kirk Hammett hat erzählt, dass er irgendwie morgen, also dass er ins Bett gegangen ist und irgendwie so eine Art Schreibblockade hatte und gesagt hat, ich muss einen Song schreiben und am Morgen aufgestanden ist und dieses Riff einfach gespielt hat, dieses Intro und da stand und dann diesen, also das wäre, er meinte, das wäre durch ihn durchgeflossen, es wäre gar kein Problem und stundenlang oder tagelang hätte er vorher es nicht hinbekommen, irgendwas Vernünftiges zu Papier oder zu Gitarre zu bringen.
Unglaublich, ey. Manchmal ist aber auch Talent wirklich ungerecht verteilt. Also es ist wirklich nicht zu fassen. Kann nicht wahr sein. Also ich habe dann die anderen auch mal ein bisschen durchgehört und man muss ja sagen, die haben sich ja schon ausprobiert. Unter anderem den längsten Song, den sie jemals gemacht haben, auf dieses Album gepackt mit 11 Minuten 10 mit Inamorata. So einen langen Song gibt's von Metallica bis dato nicht. Ist der längste in ihrer durchaus lustigen und bunten Geschichte. Was ich tatsächlich gut fand, war Chasing Light, den mochte ich gerne. Wie gesagt, 72 Seasons fand ich auch gut. Shadows Follow fand ich gut, aber
ich auch gut, ja.
Welchen ich wirklich sehr gut fand und den setze ich drauf, ist Too Far Gone. Das ist tatsächlich der, den ich am besten finde von dem Album Too Far Gone. Hat mich auch gewundert, dass sie den nicht als Single mit rausgehauen haben, weil es ist der zweitkürzeste nach Lux Eterna und dadurch eigentlich eher radiotauglich, sage ich jetzt mal, als die anderen Dinger, weil insgesamt muss man ja sagen, alles relativ lang. Ne? Mhm. Also If Darkness Had a Sun, 6 Minuten 36, heutzutage im Radio spielen alle nur die Edit-Version. Das Ding wird um die Hälfte mindestens gekürzt.
Okay.
Eher mehr, weil keiner spielt 6 Minuten 36 Songs mehr im Radio. Screaming Suicide 5:30. Ja, das geht gerade noch, wird aber höchstwahrscheinlich auch auf 3:30 oder 3 Minuten runtergekürzt. 72 Seasons ist 7 Minuten 39 lang. Es läuft niemals so im Radio, sondern in der gekürzten Version, die ist 3:30, maximal 4 Minuten lang. Und das ist eben auch wieder ein Zeichen für das, was du vorhin gesagt hast, dass Metallica gesagt haben, ist uns scheißegal. Es ist uns scheißegal, weil auch völlig zu Recht, Wir müssen niemandem mehr irgendwas beweisen. Wir müssen hier keine Single fürs Radio produzieren, sondern wir machen die Musik, auf die wir gerade Bock haben. Und wenn die 11 Minuten 10 lang wird, dann ist das so. Und das finde ich super. Das finde ich geil. Und das finde ich, so müssen Musiker, finde ich, auch daran gehen, weil sie wissen alle selber, mit Alben verdienst du sowieso kein Geld mehr heutzutage. Dann lass uns doch bitte auch das machen, worauf wir Bock haben. Und dafür habe ich höchsten Respekt, davor ziehe ich den Hut. Sie hätten es ein bisschen schneller machen können, nach wie vor, da bleibe ich bei. Aber dass sie gesagt haben, pass auf, wir machen die Musik, die uns wichtig ist, die uns auf dem Herzen liegt. Weil, ne, wie gesagt, du brauchst niemandem mehr was beweisen, du verdienst eh kein Geld damit. Das heißt, am Ende sind Alben heutzutage wirklich zum Großteil nur noch für dich selbst.
Ja, und um deine Tour anzuschieben.
Genau, aber ich weiß gar nicht, ob das so groß in dem Fall von Metallica funktioniert. Metallica weil, nicht, nein, aber eben, weil wir sind uns auch alle einig, wenn die jetzt anfangen und sagen, ja, wir spielen diese Tour nur 72 Seasons, sind wir die ersten beiden, die sagen, oh no!
Ja, vor allem, weil sie selber in diesen Einspielern schon gesagt haben, dass sie gar nicht mehr wissen, ob sie das wirklich hinkriegen, weil wenn du mal das Riff von Lux Eterna hörst,
James
Hetfield, wird relativ
schwierig. Da braucht man einen richtig guten Tag für.
Ja, dann lass uns doch vielleicht zu den Fuck vorkommen, weil das die absolute ideale Überleitung ist. Was mich, ne, ich würde ein Fuck zum Thema Metallica, ist nämlich, was jeder macht, was ich auch selber mache, was mich aber total nervt, ist, dass sofort bei so einer großen Band wie Metallica immer im Kopf eine Einordnung stattfindet. Also, dass man nicht einfach sagen kann, das ist ein Album, das höre ich mir an und das finde ich zu 60%, zu 70%, zu 80%, zu 30% gut oder findest deine persönliche, was weiß ich, 5 von 10 Sternwertung. Es wird immer in Vergleich gesetzt zu den besten Alben. Ne? Also das ist ja bei großen Bands so. Und im Privatleben, also ich habe vorhin auf dem Fahrrad, ne, habe ich immer so verrückte Ideen, würdest du ja nie sagen, wenn du mit deiner Freundin Sex hast.
Witzig, dass ich auch genau in den Vergleich gezogen habe.
Genau, du würdest ja nie sagen, das war gut, aber es war schon mal besser.
Zumindest nicht laut.
Ja, aber oder ich würde auch nicht in ein Restaurant gehen und sagen, das war jetzt das drittbeste Essen, was ich jemals hatte. Deswegen ist es scheiße, weil vor 2 Wochen oder vor 3 Monaten war es hier mal besser. Also das ist so eine absurde Wahrnehmung von Musik, finde ich.
Aber du vergleichst ja schon auch Restaurants.
Du vergleichst Restaurants untereinander.
Aber nicht das Gleiche.
Genau, aber ich würde ja nie sagen, ein Restaurant, was irgendwie über 40 Jahre ich besuche und eigentlich immer zufrieden bin, das ist jetzt komplett kacke, weil es nicht mehr 10 von 10 Sterne hat, sondern jetzt ist es 7 von 10 oder 8 von 10.
So sind wir schon wieder unterschiedlich, ganz ehrlich, weil wenn ich, so wie du sagst, 40 Jahre zum gleichen Italiener gehe und es ist eigentlich immer ganz gut und dann irgendwann kriege ich eine Vorspeise und denke so,
Genau, aber dann die kriegst du ja nicht. Also,
dann bin ich aber sauer.
Genau, bei Lulu hundertprozentig.
Ah, okay. Du sagst, es ist nicht schlecht, sondern okay, gut.
Genau, mir geht's darum, dass praktisch immer alles, was nicht 10 von 10 ist, sofort kacke ist. In dieser Fanszene, in der Fanbase wird immer verglichen und das mache ich ja selber auch gerne und ich mache es richtig.
Ja, natürlich.
Nein, aber ich mache es aus Spaß und mir macht's auch Bock drüber nachzudenken, wo würde ich das einordnen, aber ich finde es ganz schwierig, dass immer so viele Leute sagen, das ist nicht so gut wie das Black oder wie Masters of Puppets oder deswegen ist es scheiße. Deswegen kann es doch trotzdem ein sehr solides, sehr gutes oder gut zu hörendes Album
sein.
Das
stimmt.
Und ich habe noch auf der Fahrt hier auch drüber nachgedacht, hättest du das statt dem Black rausgebracht damals, Metallica hätten den gleichen Status wie heute. Vielleicht nicht ganz so gut. Aber
Hot Take!
Es würde kein Fan sagen, boah, ist das ein Kackalbum. Jetzt sagen so viele Leute, teilweise, die ich kenne, ungehört, sagen mir, ja, das ist doch kacke. Die machen doch alles immer nur noch so wie bisher. Ja, zu Recht. Weil das wäre mein zweites Fakt vor. Ich hau beide gleich raus.
Okay.
Weil wenn die Leute immer sagen, das klingt alles so wie immer, ja, seit Lulu wissen wir doch, scheiß doch aufs Experimentieren. Also deswegen, also wenn Bands experimentieren und man sagt, boah, das ist geil, aber bei Metallica kann man denen doch nun wirklich keinen Vorwurf machen. Die haben doch experimentiert und da haben doch wirklich alle einheitlich, außer Lou Reed und sie selber gesagt, das waren die einzigen, denen das geschmeckt hat. Und das
bitte nehmt das von der Karte für immer.
Genau, also verstehe ich nicht. Und jetzt sagen alle, ja, das ist ja genauso wie damals und ja, die probieren wieder so zu klingen. Ja, das ist halt, ne, das ist halt Metallica. Also natürlich werden die jetzt nicht irgendwie keiner neoliberalen Jazz spielen oder Panflöten-Death Metal. Keine Ahnung. Also so, ist doch klar.
Es ist, also ich finde auch, diese Art der Diskussion ist einfach immer schwierig. So, am Ende stehst du da und so, okay, entscheidet euch, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir jetzt plötzlich ganz anders klingen oder wollt ihr den Metallica-Sound? Oder wollt ihr im Metallica-Sound jetzt aber noch ein paar neue Nuancen, die aber trotzdem geil sind? Das ist einfach, du kannst es nicht allen recht machen.
Genau, aber eben, weil man es immer in dieses Gesamtkunstwerk einordnet. Und das finde ich, das mache ich bei Basketballern, hatten wir auch schon die Diskussion, ist LeBron James besser als Michael Jordan? Kann man alles diskutieren, macht mir auch mega Bock. Aber wenn er nicht besser ist, heißt es ja nicht, dass er komplett kacke ist.
Die Antwort ist bitte hoffentlich nein.
Doch, ist er. Oh. Aber die Diskussion werden wir hier nicht führen, dann haben wir noch eine Stunde voll. Aber das ist was, was mich wirklich nervt. Und ne, es gibt ja diesen Spruch, der Vergleich tötet die Freude. Also wenn du alles immer damit vergleichst, wie es früher mal war, wie es irgendwie mal, wo es mal besser geschmeckt hat.
Immer schlecht.
Genau, deswegen kann man es doch einfach mal nehmen. Und wenn man es gerne ein paar Mal hört, wird es gut sein. Und wenn man es nicht gerne ein paar Mal hört, ist ja okay, dass es schlecht ist. Aber es ist ja nicht schlecht, weil es nicht so gut ist wie das von 1990 so.
Da geht's um die Attitüde, die heutzutage ja auch, ist immer so diese Tinder-Attitüde, die heutzutage ja immer besonders herrscht. Solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug. Und das lässt einfach kein Ende nach oben oder unten hin. Es wird einfach nur gemeckert und Vergleich tötet. Ich muss ein Wort sagen, und das ist wahrscheinlich das erste und letzte Mal, dass du von mir was zum Thema Basketball hörst, weil ich bin wirklich sehr, sehr unbewandert. Allerdings halte ich es in dem Fall mit Scottie Pippen, der gesagt hat, wenn einer schon ständig von sich selber sagt, er ist der Größte aller Zeiten, dann ist er es wahrscheinlich nicht.
Aber das sagt LeBron ja
doch
gar nicht.
Nein. Doch, natürlich. Das habe sogar ich gehört in dem Video, dass er sagt, er ist der größte Basketballer aller Zeiten.
Er hat gesagt, bei der dritten Meisterschaft hatte er das Gefühl, dass die ihn zu dem Größten aller Zeiten macht. Mhm. Das ist für mich was. Aber wie gesagt, lass uns nicht in diese Diskussion, okay, weil gut. Dann.
Nein, da bin ich raus. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da absolut raus, was Basketball angeht. Aber da habe ich.
Aber wir können uns zumindest darauf einigen, dass beide, wenn du nicht mit Basketball bewandert bist, sehr gut sind, weil sonst würdest du nicht beide kennen.
Absolut. Genau. Selbstverständlich.
Da sind wir ja schon wieder bei der Musikdiskussion, dass man sagt.
Und da kommt nur noch ein anderer mit ran, ansatzweise vielleicht, und das ist Kobe Bryant. So, den du noch mit in die Geschichte nehmen kannst. Und wenn du lustig bist und die Diskussion lustig machen willst, nimmst du noch Shaquille O'Neal mit. So, weil der nochmal ein ganz anderer. Aber gut, wir schweifen ab. Ich bin dran mit meinen zwei Fuck 4 zu Metallica. Und ich kann da auch nichts Neues anbieten oder jetzt einen besonderen Blickwinkel, den noch niemand vorher hatte. Sondern mein Fuck 4 zu Metallica, der erste ist der, den ich vorhin auch schon gesagt habe. Ich finde, sie lassen sich ein bisschen sehr viel Zeit. Hätte nicht sein müssen. Aber das ist natürlich auch so ein Fan-Ding. Ich meine, wer sind wir, dass wir ihnen vorschreiben, genau, in welcher Schnelligkeit sie Alben rausbringen müssen. Und mein zweiter Fuck 4 ist auch weltweit bekannt und ihn teilen ganz viele. Ich hasse Lars Ulrich. Lars Ulrich ist ein Assi, ich mag den nicht. Ich finde den unsympathisch. Ich finde auch, dass er wirklich mittlerweile besser sein könnte, weniger Fehler machen könnte live. Und Lars Ulrich ist auch der Einzige, der jetzt noch sagt, die Fans haben keine Ahnung, Lulu war ein super Album. Hat er kürzlich in einem Interview gesagt, wortwörtlich, die Fans haben keine Ahnung, Lulu war ein super Album. Und da bin ich raus.
Und Fun Fact, also wer setzt sich in so ein Interview mit einem Zahnstocher, ne? Das war bei diesen Einspielern, hat er so einen Zahn. Kennst du noch den Wrestler Razor Ramon, muss ich gerade drin denken? 90er Wrestler, der stand immer so, war der Bösewicht mit zurückgegelten Haaren im Ring und hat auch immer so einen Zahnstocher gekaut und so rumgeguckt, wo sind die Gegner? So. Lars Ulrich ist halt, keine Ahnung, 1,05 Meter groß und kaut im Interview irgendwie.
Lars Ulrich ist absolut unsympath, nicht cool. Der Einzige, der cool mit dem Zahnstocher war Lucky Luke. Damals, als sie keine Zigaretten mehr reinzeichnen durften und er stattdessen Zahnstocher hatte.
So, das heißt, wir machen noch 5 Quizfragen.
Ja.
Es steht 13-12 für dich, vielleicht für die, die einschalten, neue Fans. Den erkläre ich kurz, während Per Eggers seine gezinkten Quizkarten holt. Wahrscheinlich hat er da irgendwie gemogelt bei. Dass wir uns entschieden haben, in den letzten 10 Folgen bis zur 100. Folge, zu unserer Jubiläumsfolge, zu ermitteln, wer das Touch-Too-Much-Superbrain ist. Und deswegen uns immer von diesem Spiel, das Rock'n'Roll-Quiz, Rock'n'Roll-Trivia.
Glaubt ihm kein Wort, alles, was er gerade gesagt hat, ist gelogen.
Was? Uns Fragen stellen.
Okay.
Und ihr könnt natürlich gerne mitquissen.
Hast du gerade erzählt, dass du führst? Nee, ne?
Nee, du führst, 13-12.
Gut.
Fängst du an?
Ich stell dir die erste Frage. Also wir nehmen wieder die erste runter, ne? Und dann 5 Fragen. Richtig? Erste weg?
Weil ja,
die
haben wir schon.
Okay, gut. Also, wer hat im Oktober 2018 das Album Look Now rausgebracht? War es A, U2, B, Elvis Costello and the Imposters, C, die Beastie Boys oder D, Bob Dylan? Look Now, Oktober 2018, U2, Elvis Costello and the Imposters, Beastie Boys, Bob Dylan.
U2.
Nein. Elvis Costello and the Imposters.
Mist.
Ehrenrettung noch nie gehört.
Ich auch nicht. Who co-wrote the song Badge with Eric Clapton? Wer hat mit Eric Clapton den Song Badge geschrieben? War es George Harrison? War es Stevie Wonder? War es Billy Joel oder war es Robert Plant?
George Harrison.
Richtig.
Gut. Die beiden waren dicke, das wusste ich. Oh, hier, komm. Den kriegst du.
Ah, bau keinen Druck auf.
Ups. Was ist Meatloafs richtiger Name? A. Stephen John Maker. B. Michael Paul Finch. C. Michael Lee Adey. Oder D. Charles Broden Paul.
Boah, das weiß ich nicht. Sag nochmal die ersten.
Stephen John Maker, Michael Paul Finch, Michael Lee Adey oder Charles Broden Paul. Ich gebe dir noch einen Tipp. Und zwar, er hat seinen Vornamen umbenannt. Es war nämlich vorher Marvin. Den hat er aber umgewendet. Wohin, sage ich dir nicht.
B.
B wäre Michael Paul Finch. Es ist Michael Lee Adey.
Ah.
Ich bin.
Oh, ich glaube, ich habe was durcheinander. Hatten wir die nicht schon?
Das wäre jetzt natürlich doof.
Egal. Okay, Computer ist ein Album bei which Band? A, Nirvana, B, The Clash, C, Radiohead, D, The Pogues.
Okay, Computer. Nirvana nicht. Was waren die anderen?
A, Nirvana, B, The Clash, C, Radiohead, D, The Pogues.
Ich sag Radiohead.
Richtig.
Oh ja. Ausschlussverfahren. The Clash zu früh. Oh je. Das ist eine Bob Dylan-Frage.
Oh, keine Chance.
Wo ist Bob Dylans Highway 61, über den er anscheinend singt? A, in California, B, Minnesota, C, South Dakota oder D, Idaho?
Boah. Also Route 66 geht ja von Web, keine Ahnung.
Aber die geht's ja nicht, das ist der Highway 61.
Ja, ich dachte, vielleicht kann man daran irgendwie, ne, von Ost nach West, dann würde, boah, keine Ahnung. Ich sag, das ist in Idaho.
Und es ist in Minnesota.
Ah. Oh, das wird eine
Beating. Die nächste ist eine Elfmeterfrage, kann ich dir schon mal sagen, zum Glück.
Who played keyboard on the 1983 hit single Stand Back by Steve Nicks?
Stevie Nicks?
Stevie Nicks, genau. Wer hat Keyboard auf der 1983 hit single Stand Back by Stevie Nicks gespielt? Na, A. Mensch. Paul McCartney, B. Elton John, C. Prince oder D. Stevie Wonder?
Elton John.
Es ist Prince.
Ah! 50-50. Die anderen spielen überhaupt kein Klavier. So, mein Freund. Wenn du die nicht weißt, pass auf, wenn du die nicht weißt, beenden wir unseren Podcast direkt hier.
Oh, machen nie so weiter, auf.
Doch. Master of Puppets ist das dritte Studioalbum welcher Band?
Oh, das wird schwer.
A, Guns N' Roses, B, Metallica, C, Iron Maiden oder D, Def Leppard?
Oh, das weiß ich. Das bringt mich zurück in die Spur. Das ist Metallica, glaube ich.
Witzig, dass die Frage ausgerechnet jetzt in dieser Runde kommt.
Ich meine, wie viele Fragen sind hier drin? 150 oder so? Das kann man auch, ja. Ja, vielleicht auch nicht.
Which Na toll.
British band have always given 10% of their profits to charity? A, Coldplay, B, Arctic Monkeys, C, Muse, D, Kasabian.
Coldplay.
Richtig.
Steve Martin.
Guter Mann.
Ja. Ich mag die Band nicht, aber ihn mag ich.
Die Musik ist furchtbar.
Wie er es mit Gwyneth Paltrow ausgehalten hat, I'll never know.
Ja, aber wenn er singt, ist auch die Frage wie andersrum.
Stimmt. Okay, so. Letzte Frage für dich.
Ja.
Pianist Ian Stewart was in the original lineup of which band? Also, bei welcher Band hat er original Piano gespielt? Queen, Rolling Stones, Fleetwood Mac oder The Who? Ian Stewart.
Kann ja nur C oder D sein. würde ich sagen. Und da ich nicht weiß, hatte The Who ein Fun Fact. Mein Vater ist mal, hat seiner Mutter erzählt, er fährt mit einem Kumpel in Urlaub. Der hat ihn nur abgeholt, hat ihn rausgesetzt und er ist nach London getrampt, um The Who zu sehen, wofür ich ihn sehr bewundert habe.
Geil, ja.
Aber ich würde sagen Fleetwood Mac.
Und es sind die Rolling Stones.
Was?
Mhm.
Okay,
das Ian ist krass. Stewart, hätte ich auch nicht gewusst.
So, deine letzte. What Black Sabbath Song did Charles Bradley famously cover? A. Changes, B. War Pigs, C. Sabbath, Bloody Sabbath oder D. Crazy Train? Also welchen bekannten Black Sabbath Song hat Charles Bradley sehr bekannt gecovert?
Ich weiß nicht mehr, wer das ist.
Ich auch nicht.
Crazy Train ist keiner von Black Sabbath, das ist einer von Dingens Solo von Ozzy, also einer von den anderen dreien. Welche? Changes?
Changes, War Pigs, Sabbath, Bloody Sabbath.
Den nehme ich. Sabbath, Bloody Sabbath.
Es war Changes.
Ah.
Das heißt, 16-13 steht es für dich.
War aber auch mies. Deine waren wirklich schwer, die hätte ich auch nicht gewusst.
Ja.
Muss ich ehrlich
so
sagen.
So ist es manchmal.
Ja.
Das gehört zum Zufallsprinzip. So kann aber man sich am Ende auch rausreden, dass man sagt, du hast auch die schweren Fragen. Das ist
ja schön. Sehr gut. Wir haben ja noch ein paar. Wir spielen ja bis zur 100. Folge.
Ja, ja.
Und es kann mir ja nun genauso gehen, dass ich beim nächsten Mal ein bisschen Pech haben werde. Apropos nächstes Mal, wir werden in der nächsten Folge wieder ein richtiges Brett bohren. Und zwar haben wir ja schon unsere Top 5 der besten Sänger und Sängerinnen rausgehauen. Und wir werden in Folge 94, die nächste ist, die Top 5 Bands von uns küren. Und da liegt natürlich jede Menge Diskussionspotenzial. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut.
Tschüss.